Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Popkultur-Beichtstuhls. Ihr hört mich, den Daniel Strasser, weil der Esel kommt immer zuerst. Und heute zu zweit gemütlich im Kabuff, der Markus Mako Kopp. Hallo Mako.
Hallo, meine Hobbys sind finanzielle Unabhängigkeit und Hobbys erfinden.
Meine Hobbys sind Lügen, Alkohol trinken und schlafen.
Ja. Schön.
Perfekt für einen Podcast. Ja, wieso sind wir heute nur zu zweit? Was ist da los? Letztes Mal waren wir zu viert.
Ja. Jetzt yes, alles Mögliche. Ist verhindert und krank, also gleichzeitig alles schon.
Der Michi. Der Michi hat dann Abwesenheitsbingo dieses Mal. Er hat, glaube ich, einen Termin, Vaterpflichten und ist krank.
Ja.
Ja.
Plus, ich glaube, er mag uns nicht, aber.
Wie er.
Das hat noch nicht aufgehalten bis jetzt.
Schnauze Vollfaktor, manch.
Ja, vielleicht ist er leider einer von uns zwar. Muss man rausfinden.
Komisch. Aber du bist mittlerweile, glaube ich, derjenige, der am meisten Folgen aufgenommen hat.
Na.
Ich glaube schon.
Du hast schon noch mehr. Du bist ja leider auch noch nicht dabei gewesen, glaube ich.
Ja, aber wir haben, glaube ich, gar nicht so viele Folgen gemacht, bevor wir zu dritt waren.
Doch, da waren sicher 4, 5.
Schon noch, okay.
Ja, ich glaube schon.
Der Michi ist heute nicht da, der Marco und die werden heute ein Vorgeblänkel zu zweit reißen und ich habe einiges im Gepäck. Wie schaut es bei dir aus?
Boah, ich habe viel weitergemacht. Boah, das klingt schon so. aber gamesmäßig ist schon ein bisschen was weitergegangen, doch, ja.
Was war das Erste, was du gemeint hast, mit viel weitergemacht?
Ja, es ist einfach Always Sunny in Philadelphia.
Oh, yes. Ja, mal lassen Sie über das reden gleich.
Ja. Bin jetzt bei Staffel 13.
14 haben sie online, gell?
Ja.
14 Staffeln.
Ja, ich glaube, ja.
Geben tut es aber schon 16, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, so, genau, ja.
Genau. Wie ist denn dein Eindruck von der Serie an sich? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ab der fünften war es vorbei.
Boah, nein, das sind schon viele Klassiker-Folgen in die späteren Staffeln, aber bei den früheren Staffeln, da ist halt fast jede Folge ein Banger, muss man sagen. Und ab und zu ist bei den späteren Staffeln irgendwie, ja, die plätschert so dahin. Jetzt nicht schlecht, aber die Qualität ist kompakter oder sagen wir mal insgesamt gesehen schon besser ein bisschen, finde ich, bei den älteren Staffeln. Was sagst du?
Die älteren Staffeln waren so, die haben so ein bisschen so anarchischen Charme, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob es damit zum Dorn hat, ob die nur 4:3 gefilmt waren, weil die Serie ist ja so alt, dass die ersten 3 Staffeln, glaube ich, in 4:3 gefilmt waren und dann, ich weiß gar nicht, wie das dann war, haben sie. Es gibt ja, vor 16:9 hat es ja so ein anderes TV-Format gegeben in Amerika, oder?
Ich glaube nicht.
Hat es nicht bei uns irgendwie, na, kann mich nicht mehr richtig erinnern. Auf alle Fälle haben sie dann irgendwann geswitcht und bei den früheren Staffeln hat es 4:3 ein bisschen einen Effekt, kommt mir vor.
Ja, es ist aber, es schaut auch, wie soll ich denn sagen, jetzt mal, wenn es in der Bar spielt, es ist halt irgendwie so schlecht beleuchtet und düster ein bisschen und das merkt man, die späteren Staffeln ist schon ein bisschen anders.
Ja, weil sie halt auch nicht mehr die Sets, die sie früher verwendet haben. Sie haben ja, glaube ich, früher in der die Wohnung von Charlie war ja früher wirklich ein Apartment, glaube ich. Und das haben sie dann ab einer gewissen Staffel im Set gedreht. Und die Bar war halt auch eine andere früher. Die Ellie haben sie nachgebaut, die haben so einen Hinterausgang. Und es war anscheinend in den ersten Staffeln so, dass sie da einen Hinterausgang von einem echten Restaurant benutzt haben. Also die sind da in der Küche vom Restaurant gestanden, wo sie halt die Drehgenehmigung gehabt haben. Und der Chef vom Restaurant hat halt zu den Mitarbeitern gesagt, hey, redet nicht mit denen, buckelt's. Und dann, wenn halt Action geschrien worden ist, dann sind die aus einer Kuchel aus in die Alley gegangen. Und die haben es dann ab einer gewissen Staffel auch nachgebaut, weil sie halt einfach mehr Geld gehabt haben und ein richtiges Set gedreht haben. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass der Dennis so ein richtiger Soziopath wird im Laufe der im Laufe der Serie. Also der verliert ja komplett seine Unschuld. Hey. Der ist ja, der wird jetzt zum richtigen Monster gemacht.
Ja, aber das passiert schon recht früh, glaube ich, oder? Also, ja. Also die Anzeichen sieht man schon früher, da hat man es nicht genau gewusst so und dann später wird es halt, ja, also ich bin der Meinung, er hat schon mal wieder umgebracht, oder?
Was man schon. Ja, ich glaube auch. Er redet ja. Ja gut, stimmt. Es ist ziemlich früh schon wird etabliert, dass er irgendwie so eigentlich schon ein Sexoffender ist, oder?
Ja.
Ja. Und was ich jedes Mal feiere, hey, ist einfach in Danny DeVito zuschauen. Aber wenn er nicht, sogar wenn er nichts redet, einfach nur das Gesicht, das er macht, hey, wie er die anderen Leute zuhört, das ist so geil.
Hm. Danny DeVito zuschauen. Was mich immer kriegt, jedes Mal, wenn der Mac irgendwie mit Kung-Fu-Moves oder irgendwas macht, so die Geräusche dazu macht, so, oder wenn er tanzt mit Kung-Fu-Moves, hey, das.
Das ist so lustig, ey. Das ist vielleicht meine absolute Lieblingsfolge bis jetzt. The Gang Dances Their Asses Off.
Die ist echt gut, ja.
Weil der Charlie isst so, glaube ich, gespikte Brownies, oder? Mit Schlafmittel gespikte Brownies. Mhm. Und dann, er sagt da irgendeinen Scheiß, I'm the snowblower, chopper oder so ähnlich. Und dann sagt der Mac, hey, er wundert sich, dass der Charlie überhaupt noch stehen kann. Und dann sagt der Charlie, I'm chopping for the action, but mostly for the power. Das ist so ein random Satz. Hey. Ja. Und die ganze, eben wie du sagst, der Kung-Fu-Tanz da vom Mac. Hey, und das war, glaube ich, eh die erste Folge, wo sie das so etabliert haben, dass er mahnt, dass er Kampfsport kann.
Ja, hast du die Folge mit dem Country-Mac schon gesehen?
Ja. Das ist das Stifler, also oder?
Eigentlich, ja, genau. Ja. Aber die ist schon auch ziemlich gut. Hey. Wie zuerst sagt er von der Brücke springen und er macht es halt nicht, der Mac. Und der eine, der Country Mac, macht es einfach und sie kriegen es kaum mit. Und er kippt aus dem Wasser aus und immer noch Bierdosen in der Hand. Ist doch geil.
Ja, Stifler ist. Das ist, glaube ich, einer von die bekannteren Cameos, oder?
Weil ich habe lange nicht gewusst, der Vater oder das Familienoberhaupt von den McBoyles, weißt du, wer das ist?
Der Guillermo del Toro.
Ja.
Ja, stimmt. Das ist verrückt. Das ist so
geil, dass er das spielt.
Ja, genau. Das hat mich auch gewundert, wie das zustande gekommen ist. Ja, und von Horrible Bosses halt, oder Meet the Millers, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der ist ziemlich bekannt.
Der von SNL auch.
Also ja, genau.
Der Nightlife, ja. Mhm. Der war der Schmitty.
Ja, genau. Der spielt ja mit, ja. Ist mir noch kurz was eingefallen, aber das mir jetzt wieder entfallen. Ja, der Guillermo del Toro. Ja, auf alle Fälle, ich nähe mir jetzt langsam im Ende der Available Seasons auf Amazon
Prime. Übrigens, bei mir ist noch nie Werbung gekommen, auch wenn sie gesagt haben, dass jetzt Werbung ist. Aber
stimmt, bei mir auch nicht. Aber das können wir jetzt gleich als nächstes besprechen. Das Ding, dass jetzt immer mehr Streaming-Anbieter auf so ein Werbemodell setzen. Und ich glaube, Amazon Prime ist jetzt der Erste, der das macht, oder?
Ich glaube, in Amerika gibt es das schon länger mit Hulu, glaube ich, hat auch schon sowas länger. Und ich glaube sogar, Amazon hat es vorher schon gehabt. Aber jetzt haben sie halt das Standard Prime ist jetzt auch dasselbe wie das Werbeding, glaube ich.
Ja, Amazon hat vor allem halt Eigenwerbung immer vor die Folgen gehabt, Trailers.
Ja, die haben mich aber nicht gestört, muss ich sagen. Also, das war okay.
Aber hast du zum Beispiel Paramount Plus oder irgendein Paket auf Prime?
Nein.
Kann es sein, dass du, sobald du ein Paket hast, schon keine Werbung hast? Kann es sein, dass
das schon ich habe nur normal Amazon Prime schon gar nichts. Also es kann aber sein, dass einfach bei Always Sun in Philadelphia keine Werbung kommt, weil die was nicht bekannt genug ist, dass sie da Werbung schalten.
Oder weil es auch keiner in Verbindung bringen will mit die.
Ja. Immer übrigens die Folgen, die es nicht auf Amazon Prime gibt, habe ich mir angeschaut, so online, halb illegal. Mhm. Und da ist schon, wo sie Lethal Weapon nachdrehen, das ist schon ziemlich gut. Hey.
Die gibt es ja nicht, oder die haben sie, die sind ja nicht nur bei uns nicht zum Sehen, sondern die sind ja im amerikanischen Amazon
zu sehen. Ja, ja, es sind überall rausgenommen, ja.
Genau, und da ist das Problem Blackfacing, oder?
Ja.
Weil bei der Folge wundert es mich, es gibt nämlich schon Lethal, es gibt ja zwei Lethal Weapon Episoden.
Ja, insgesamt, glaube ich, gibt es sogar vier. Wobei eine halt komplett drinnen ist.
Ja, eben.
Das wundert mich.
Das wundert mich auch, ja.
Ja. Die anderen haben sie dann wieder rausgenommen, ja. Echt komisch.
Ja, und das mit dem Billboard, oder? Wo die so eine Südamerikanerin spielt.
Ja, genau. Das ist, und Asiatin.
Wie ist es eigentlich mit... wie heißt denn der Film Tropical Thunder? Ist der noch... Wie war da das Outcome von der Diskussion? Ist der noch zum Segen auf die Streaming-Dienste?
Ich glaube, der ist einfach unterm Radar. Also da gibt es ganz normal, glaube ich, weiter. Hat niemand was gesagt, glaube ich.
Okay. Ja, das heutzutage geht das, ich meine, zu Recht, aber heutzutage gibst du mit dem einfach nicht mehr durch, egal was du für Ambitionen hast, was das angeht.
Ja. Aber das Geile ist ja, wie sie es in Always Sunny sogar selber ansprechen, so mit, ich weiß nicht, ob du das tun sollst. Und dann switchen sie die Rollen von den Hauptdarstellern.
Ja.
Der eine macht es halt und der andere nicht.
Genau.
Ja, ist so geil.
Ich habe zweite Comedy Serie, ist auch nicht richtig, Dramedy-Serie angefangen. Und zwar auf Anraten von Martin und von Christoph habe ich angefangen, Loudermilk auf Netflix schauen. Loudermilk ist schon ein bisschen älter.
Das sagt mir jetzt gar nichts.
Das ist mit dem Ron Livingston, sagt er das was? Der hat bei Band of Brothers, also ich kenne ihn, das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, wirklich ist, glaube ich, Band of Brothers, wo er mitgespielt hat. Aber er hat auch in Sex and the City mitgespielt, bei Alles Routine hat er mitgespielt. Stimmt, da bei Alles Routine habe ich ihn als erstes gesehen.
Also ist das nicht der mit der Katze und was die Zeitung gekriegt hat? Vortrag. Na, weißt du, was das ist? Der hat Keyboard Cat auf dem YouTube-Kanal für sich.
Was, ernsthaft?
Ich glaube. Der hat leider zwei Videos und eins ist
der, ja, kann sein.
Der Katz.
Bei Sex and the City hat er auch noch eine größere Rolle gehabt, eine Zeit lang.
Swingers ist auch jetzt da gerade.
Ja, Swingers, genau. Ja. Man kennt ihn. Er ist irgendwie, er ist jetzt nicht...
Ja, Office Space, von daher kennen, ja.
Ja, genau, bei Alles Routine.
Am ersten,
ja, da kennen ihn die meisten, glaube ich, her.
Ja.
Und eben Band of Brothers, da war er das mit dem vom Steven Spielberg, glaube ich, damals gemacht.
Mhm.
Und er spielt in der Serie Loudermilk, spielt er eben in Loudermilk, das ist der Hauptcharakter. Und das ist Suchtberater. Der ist so für Alkohol und Drogen, also Suchtberater, wie sagt man, Sponsor, glaube ich, sagt man auf Englisch, oder?
Mhm.
Bei die AI, bei die einen Alkohol, na, wie sagt man, einen Alkohol?
AA.
AA. Anonymous Alcoholics? Keine Ahnung. Ja. Die anonymen Alkoholiker. Da ist es der Sponsor und er kennt sich aber halt auch mit ganz vielen anderen Drogen aus und ist halt Suchtberater und kriegt dann vom Pfarrer des Gemeindecenters, wo er seine anonymen Alkoholikertreffen abhaltet, kriegt er irgendwie so sprichwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt. Hey, Loudermilk, du kümmerst dich jetzt um eine gewisse Patienten, in Anführungszeichen, weil sonst nehme ich da den Raum weg, den du bei mir nutzt. Weil er ist halt ein ziemlicher Unsympathler und er ist sogar bei seinen Schützlingen unbeliebt, aber er ist halt ein unfassbar guter Suchtberater. Und er nimmt einen Auftrag an, es geht um eine Tochter von einer wohlhabenden Familie, wo der Vater gestorben ist und die Tochter ist halt so ganz in ganz schlimme Verhältnisse abgestiegen. Also sie ist drogensüchtig, ist also Junkie, halb obdachlos, arbeitet als Stripperin und glaube ich sogar als Prostituierte und ist halt wirklich ganz unten angekommen. Und um die kümmert er sich. Und der wohnt in einer WG mit seinem besten Freund und seinem Sponsor, der Ben Burns, der wird vom Will Sasso gespielt. Ich kenne den von nirgendwoher anders, aber er ist ein ziemlich sympathischer. Er spielt einen ziemlich sympathischen Charakter und es macht ziemlich viel Spaß, dem zuzuschauen. Ich kenne ihn jetzt wirklich nur von Loudermilk. Er ist gelistet mit Mad TV und der Neuverfilmung von Die Zwei Stooges und Shameless, aber ich habe das alles nicht gesehen. Mhm. United We Fall und so. Also ich kenne sonst nichts, was der gemacht hat. Aber bei Laudermilk ist er echt cool. Ja. Und die Serie kann ich wirklich empfehlen, weil es ist selten, dass man so Drama, die irgendwie gut sind. Also ich glaube, Shameless ist, glaube ich, doch noch zum Nennen, der ich selber nicht gesehen habe, aber der sehr gut sein soll. Ja. Und wenn man mal so ein bisschen eine gröbere Comedy, Dramedy sehen will, dann ist Laudermilch echt. Es macht Spaß, das anzuschauen.
Wie viel hast du angeschaut bis jetzt?
4 Folgen.
4 Folgen. Wie viel hast du von Future Man angeschaut? Was ich dir empfohlen habe vor einiger Zeit?
Ah, Future Man. Leider noch nichts.
Gar nichts. Okay. Da muss ich meine Tipps über andere Leute hier zukommen lassen, glaube
ich. Dann. Ich bin Martin und ich bin Christoph.
Ja, verstehe. Hab schon verstanden.
Ja, du wirst später dann erfahren, wieso es mit Future Man nichts geworden ist.
Jetzt du weil wieder.
Ja, weil da kommt noch was. Sie haben ihn nämlich an einer speziellen Serie neu verschrieben und der hat einiges
so, Zeit. Ach so, okay. Ja. Das ist zu wenig Zeit.
Oje, oh was ist jetzt, Marco? Jetzt ist Dead Air.
Ja, das schneiden wir nachher aus. Also
in Wirklichkeit
geht es bei uns Schlag auf Schlag. Also ein Gag, such den Nächsten.
Ja, genau.
Such den Nächsten.
Jetzt, was ist dein nächstes Thema?
Na, ich wollte eigentlich schon auf mein Thema, auf mein Gaming-Thema kommen.
Eben, ja.
Ja, habe ich schon mal überhaupt drüber geredet, über Portal, die inoffiziellen Nachfolgedinger, was die Leute gemacht haben, Fan-DLCs.
Na.
Also ich glaube nur privat so mal, glaube ich, haben wir geredet kurz. Und zwar gibt es passenderweise heißen die genau so wie bei Matrix. Also Portal Reloaded und Portal Revolutions. Ich schaue nochmal nach, ob das stinkt. Ja, Revolution und Reloaded, ja. Wobei eins wirklich auf so die auf die Puzzles eingeht, das ist Reloaded, aber das ist schon echt schwer, weil eine dritte Art von Portal dazu kommt, und zwar ein Zeitportal, wo du zwischen zwei Zeiten hin und her springst. Und das in Kombination dann noch mit den anderen, also mit dem orangen und dem blauen Portal, was man schon kennt, wo man halt von einem Punkt zum anderen kommt. Und du musst dann vierdimensional denken, wie es bei Zurück in die Zukunft heißt.
Holy shit.
Zum Beispiel etwas, was du in der Jetztzeit startest, ist auch in der Zukunft noch, bewegt sich. Aber in der Zukunft kannst du es nehmen und zurückbringen in die in die Gegenwart. So.
Boah, Alter, das klingt kompliziert.
Ja, das ist schon ziemlich ein Brainfuck, aber es ist halt, wie es bei Portal ist. Man fühlt sich so sauclever, wenn man es dann geschafft hat. Und dann gibt es noch ein zweites gratis, also für alle, die Portal 2 haben auf Steam, gibt es gratis, das ist dann das Portal Revolution. Und das ist eine komplett neue Story und da ist der Schwerpunkt wirklich die Story mit, da haben sie neue Charaktere eingeführt, die sind gevoice-acted von, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, professionellen Leuten. Also das klingt alles voll gut und es hat eigentlich einen ähnlichen Charme wie Portal 2 mit dem Wheatley, der halt so ein bisschen, wie sage ich denn, der Tollpatsch ist, nenne ich das jetzt mal. Und also so ähnliche Chemie zwischen den neuen Charakteren ist auch bei dem Portal Revolution. Und Moment, also ist nicht ganz so schwer.
Sind das komplett neue Charaktere oder zusätzliche neue Charaktere?
Nein, komplett neu. Komplett also ich meine, okay. Die Story wird schon ein bisschen weiter erzählt und sie spielen ein bisschen an auf die Sachen, die vorher passiert sind. Aber es ist jetzt, sie nehmen nicht GLaDOS und hey, jetzt ist sie wieder da oder so. Und das habe ich beide durchgespielt, wobei das eine schon ein bisschen länger raus ist, das Reloaded. Und das Revolution habe ich jetzt mal kürzlich durchgespielt. Ey, das empfehle ich eben, dass er das nachholt, wenn er Portal hat auf Steam.
Jetzt Moment mal,
Portal 2.
Ist das das, das von dem Österreicher gemacht worden ist?
Nein. Also so genau habe ich mir das jetzt nicht angeschaut. Welcher Österreicher? Der Haneke? Oder wer hat
es gemacht? Nein, es hat der Österreicher. Aus Österreich ist eben auch ein neuer Portal-Mod.
Ah, du meinst schon mal Trailer wahrscheinlich oder so Film, oder?
Ich habe jetzt leider schlecht recherchiert. Das ist eine Info, die ich vor kurzem vom Martin wiedergekriegt habe. Und zwar hat jemand, glaube ich, innerhalb von 10 Jahren einen Portal-Mod gemacht.
Boah, vielleicht ist der einer sogar dabei. Aus Österreich. Also ich habe es jetzt nur gespielt, ich habe jetzt nicht genau...
Ja, Portal Revolution, der Umsturz beginnt in Österreich. War auf dem Standard sogar ein Artikel.
Ja, ja, Revolution.
21-Jährige. Das ist dann
das Neueste, ja.
Ja. Ah, okay.
Und ja, ich habe es jetzt gerade nachgeschaut, auf Steam 5 Stunden ist man so durch, wenn man clever ist.
Ah, je.
Also kann er länger dauern, wenn man kann. Mhm. Ja, aber das ist echt ziemlich geil. Und hübsch.
Cool. Du hast also auf dem PC gespielt.
Auf Steam. Es gibt es nur auf PC.
Ah, gibt es nur auf PC, okay.
Ja. Und wenn man das spielt, dann kennt man fast meinen, boah, das ist professionell von wem gemacht worden und halt steht zum Verkauf, aber es ist halt gratis natürlich. Direkt im Steam Store sieht man es.
Cool.
Ist geil. Spielst du das?
Ich habe auch was im Steam Store gespielt und zwar etwas, was mir der Marco zum Geburtstag geschenkt hat.
Boah. Meine Güte.
Wie er es dazu sagen muss. Genau, der Marco hat mir ein Spiel zum Geburtstag geschenkt und zwar das Stanley Parable Ultra Deluxe, die Ultra Deluxe Edition.
Mhm. Die habe ich gar nicht gespielt, ich kenne leider die normale Edition. Das heißt, die weiß vielleicht ein paar Sachen gar nicht, die in der Ultra Deluxe Edition drin sind.
Dann will ich da von der Ultra Deluxe Edition gar nicht so viel spoilen, weil, sagen wir mal so, das ist schon ziemlich viel neuer Content.
Ah, okay.
Okay, also da will ich jetzt gar nicht so viel spoilen. Nur so viel, vielleicht ist es ja Stanley Parable 2, wer weiß das schon.
Oh.
Hey, Stanley Parable ist 2013 rausgekommen. Von, jetzt muss ich nachschauen, wie die Firma heißt, Galactic Cafe. Haben zwei Leute entwickelt und ja, wie beschreibt man das am besten? Das ist kein Videospiel im eigentlichen Sinn, hätte ich gesagt. Sondern.
Ja, das ist so ein Fourth Wall Breaking. Es ist kein Walking Simulator, oder doch? Das ist halt so, das nennen manche so, aber...
Ja, es ist eigentlich ein Kunstwerk, das man
ja,
wie
ja.
ein Videospiel konsumieren kann. Und wenn man es als Videospiel ansieht, dann ist es, glaube ich, das Spiel mit dem Nummer 1 größten ungeschlagenen Replay-Value. Weil, wenn man sich hinsetzt und die Stanley Parable durchspielen will, dann hat man das innerhalb von, ich sage jetzt einmal, 5 Minuten, glaube ich, sieht man ein Screen.
Ja, Kevin.
Genau, also innerhalb von 5 Minuten sieht man den Endscreen, den man als normaler Gamer, wo glaube ich 90% aller normalen Gamer quasi darauf hinsteuern. Man macht, was einem gesagt wird und kriegt dann am Ende eine Belohnung in Form von einem schönen Ende. Aber was passiert, wenn man nicht das macht, was einem gesagt wird in einem Videospiel? Und ich glaube, um das geht es hauptsächlich.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass so ganz, ganz wenige Programme, sage ich jetzt mal, oder ganz, ganz wenige Videospiele, derart geeignet sind für wirklich jeden, egal ob er Gaming-Erfahrung hat oder nicht.
Mhm.
Weil man kann eigentlich nur gehen und irgendwas drücken, oder? Das war's.
Genau, man muss nicht schießen, man muss nicht zielen können, gut, also das kann man eigentlich jeden in die Hand drücken und sagen, hey, probier mal ein bisschen rum.
Genau, und ja, das macht wirklich sau viel Spaß. Also jeder, der das noch nicht gespielt hat, der sollte das einmal können. Gibt es momentan, glaube ich, nur auf Windows und Apple, oder? Also nur auf
PC? Ja, ist ein reines PC- oder Steam-Ding.
Genau.
Ja.
Gibt es nicht für die Konsole. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt. Auf dem Steam Deck funktioniert es super. Ja. Hat mir wirklich sau viel Spaß gemacht. Den Ultra Deluxe Content, den muss ich noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen an, einen weiteren Deep Dive machen. Weil, oh, ja. Und vielleicht war das eins von den ersten Backroom-Games, kann das sein?
Ich wollte es sagen, ich habe nämlich, weil ich Geburtstagsgeschenk geschaut habe, gedacht, hey, soll jetzt wegen, du bist ja gerade voll auf so Backrooms.
Genau,
gedacht,
ja.
Ja, die Backroom-Games, manche seien gut, manche seien weniger gut, und dann bin ich auf Stanley Parable gestoßen und dachte, stimmt, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen wie Backrooms.
Wäre echt interessant, ob die ersten, weil die Backroom-Games sind so, glaube ich, vor 5-6 Jahren aufgekommen, oder?
Was waren der Auslöser eigentlich? Weißt du das? Ist das mit einer TV-Serie, hängt das zusammen, oder?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es hängt mit einer Creepypasta zusammen. Und es gibt so ein so Internet, wie sagt man da? So eine Interneterzählung, das ist so schwierig, von so BSDs, oder wie heißen die?
Was?
Ja, so paranormale Erscheinungen, und die kriegen alle dann eine Nummer, und die werden dann die Erzählung ist, dass die von einem Büro in die Staaten, werden die alle katalogisiert, und die kriegen dann alle so eine Nummer für die Behörde. Und es gibt ganz, ganz viele so paranormale Erscheinungen. Und es ist auch so ein Internet, wie sagt man? Ja, so, ich glaube, es hat auch als Creepypasta angefangen. Ja. So wie das Slenderman halt auch. So, und die Backrooms sind, glaube ich, auch eine von den übernatürlichen Erscheinungen, die von der Behörde katalogisiert
werden. Ich habe jetzt gerade Wikipedia offen, da stehen sie ja von einem Creepypasta 2019, ja. Ist jetzt gar nicht so alt, ja.
Genau. Mich wundert es immer, dass Creepypasta so, ist gar nicht so bekannt eigentlich für das, dass es so viele popkulturelle Sachen hervorgebracht hat. So auch, vor allem auch so viele Filme auch. Jetzt gerade so wie Slenderman oder Backrooms. Slenderman gibt es ja, glaube ich, auch schon einen Film und Videospiele. Und ich glaube, eine von den berühmtesten Geschichten, die es da gegeben hat, ist der Russian Sleep Experiment. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die VHS-Horrorfilmreihe passiert, glaube ich, oder das Lights Out zum Beispiel, der jetzt auch abendfüllender Horrorfilm geworden ist vor 4-5 Jahren, basiert ja auch auf so einem Creepypasta-Short. Und das wundert mich, wie das an sich gar nicht so bekannt ist, aber so viele Memes und so viele popkulturelle Sachen hervorgebracht hat.
Wenn man jetzt, sage mal, ausklammert, dass das halt in einem Internetforum wer geschrieben hat ursprünglich, es gibt ja genug Geschichten, einfach so Urban Legends halt, die vorher irgendwie die Runde gemacht haben und dann zu filmen worden sein, oder?
Ja.
So die Weiterentwicklung von dem, würde ich mal sagen.
Aber es ist erstaunlich, wenn es gibt ja so die Iceberg-Videos auf YouTube, die ja zum Teil, wo du denkst, was schaue ich denn da gerade, hey, holy shit. Aber so die Iceberg-Charts, die verschiedenen, die sind schon, das ist schon sehr viel Creepypasta-Zeug oben, und ja. Das ist interessant irgendwie. Das ist ein interessantes Phänomen.
Ich habe heute zufällig gesehen, die neuen AI-generierten Videos, wie gut die schon ausschauen und halt trotzdem noch so ein paar Effekte drin haben, die so traummäßig. Also da haben sie, glaube ich, ein Video gemacht, wo sie einen Stuhl aus dem Strand ausgraben. So ein Plastikstuhl, und das schaut voll realistisch aus. Also da denke ich mir, boah, ja, das könnte einfach so ein echtes Video sein. Und dann siehst du halt, wie der Plastikstuhl sich so verformt ein bisschen und die Form ändert, während der eine ihn dann halt greifen will. Und dann merkst du halt, ja, okay, das sind halt die Sachen so, die, so fühlt sich's vielleicht an, wenn ich einen Traum jetzt einfach visualisiere. Das sind Sachen, die erkläre ich nicht, die sind halt einfach so.
Ja, das ist.
Im Traum nehme ich es hin, ja, das ist so.
Ist gut, dass du das sagst, weil ein bisschen seltsam ist es schon. Es gibt ganz viele. Weil du sagst, Backrooms ist Flavor of the Month bei mir momentan gerade. Und Liminal Horror ist es ja eigentlich. So Räume, die sich in einem Zustand befinden, in dem sie eigentlich nicht sein sollten. Leere Kinosäle zum Beispiel, leere Hausgänge, leere Parkgaragen, so Räume im Übergang eben. Und da gibt's
Wohnungen, Full Funkos, Bobs.
Da gibt es ganz viele AI-Videos, so Liminal Horror AI-Videos. Und weil du das sagst, dass das ein bisschen wie ein Traum ausschaut, das stimmt. Und ich denke mir dann oft so, ja, da träumt halt das Programm irgendwas und wie weit ist das von dem weg, von den zufälligen Bildern, die dein Gehirn ausspuckt, während du träumst, weil das ist ja auch alles nur zufälliger Schrott. Mhm. Und das, was die AI macht, ist ja auch zufälliger Schrott eigentlich, den du nur formst mit den Worten, was du sehen willst.
Ja, das ist eh, also so viel anders ist das jetzt auch nicht. Okay, ich sag's der AI, aber ich könnte das genauso am Mensch sagen und der malt einmal das, was ich ihm da beschreibe.
Genau.
Und wenn ich es gut beschreibe, kann der Output gut sein und auch wenn ich es vielleicht super detailliert beschreibe, kann es immer noch scheiß sein. Ja, in der Stufe sind wir gerade, kommt mir vor.
Aber ich finde das, AI. Kannst du dich noch erinnern an die Illustratorin auf der Comic-Con? Die gesagt hat, dass die Auftragslage auf null abgegangen ist?
Wann war das? Hast du mit der geredet?
Ja.
Da war ich, glaube ich, nicht dabei.
Wir sind einmal so eine Runde gegangen, da hat es einen Teil von einer Halle gegeben, wo fast nur Illustratoren waren.
Ich weiß, da waren voll viele in einer Halle, ja.
Und da habe ich ganz kurz mit einer geredet, weil ich was kaufen wollte, habe es dann aber doch nicht getan.
Und weil sie generieren hätte können.
Die hat gesagt, dass die Auftragslage für Arbeit, also für so
Auftragsarbeiten.
Auftragsarbeiten ja. auf null gegangen sind.
Ja, das ist. Ich habe auch mal ein bisschen rumgespielt mit so halt so Generatoren online. Und da hat man dann Stil ausgesucht, dann hast du gesagt. Also man muss sagen, viele von den Illustratoren auf der Vienna Comic-Con, da war halt Anime-Style.
Ja.
Und dann hat man es bei dem Generator auf Anime gestellt, dann hast du irgendwas eingetippt und das war nicht zum Unterscheiden von jemandem, der das professionell malt.
Ja, das ist aber, glaube ich, bei Anime hat das auch den Grund, das funktioniert deswegen so gut, glaube ich, weil da einfach am meisten im Internet zu finden ist. Weil Anime vor allem in Asien in so einer Masse produziert wird und online gestellt wird. Ja. Und da weil so viele Leute, einfach auch viele Illustratoren so viel online stellen und ich bin mir gar nicht sicher, weißt du, wie die Datenbanken generiert werden, auf die AI-Programme, auf die Lernmodelle zugreifen?
Ja, man, mich kommt vor, die haben schon mal gesagt, dass das nur auf, also dass es rechtlich alles okay ist und dass das alles auf Creative Commons, glaube ich, heißt, also das ist freigeben für jeden zu verwenden, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Daten da so geprüft worden sein. Ich wette, da ist so viel Zeug drinnen von Leuten, die einer gemacht hat und er weiß gar nicht, dass das verwendet worden ist ja. fürs Lernen.
Ich hätte auch noch ein Gaming-Thema. Wie schaut es bei dir aus?
Boah, ja. Gaming mal ins Detail.
Ich habe mich angemeldet für die Beta von Nightingale. Mhm. Nightingale, das jetzt am 20. Februar, glaube ich, rauskommt als Early
Access. Darfst du darüber reden überhaupt? Hast du NDA unterschrieben?
Nein, das war, glaube ich, gar nicht so schwer, dass man da glaube ich, das hat, glaube ich, jeder, der wollte, hat, glaube ich, Zugriff gekriegt dafür. Ich habe es nicht geschafft. Es hat nicht funktioniert. Es ist nicht in meiner...
Ach so, du bist nicht reingekommen.
Nein, ich habe eine E-Mail gekriegt von Steam, dass ich jetzt zugelassen bin für den Beta, für den Beta-Download oder was, das vergessen, wie es heißt. Und dass das jetzt in meiner Bibliothek erscheint und dass ich es runterladen kann. Und es ist nicht gegangen.
Aber?
Ich weiß nicht, was das Problem war. Vielleicht war die Schwierigkeit, dass ich als erstes mit dem Steam Deck eingestiegen bin. Am Steam Deck ist einmal, habe ich es nicht gesehen und am PC habe ich es auch nicht gesehen. Es war nicht zum Finden. Und wenn ich auf die Nightingale-Seite gegangen bin, weil die gibt es ja auf Steam schon, dann ist halt nur da gestanden, dass jetzt dann demnächst erscheint. Ich glaube, offizieller Erscheinungstermin ist jetzt 20. Februar, also eh bald.
Ja.
Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil... Ich glaube, ich werde das nicht spielen können. Das Spiel hat unfassbare Anforderungen, was die Hardware angeht.
Ja, okay.
Und no chance in hell, glaube ich, dass das auf dem Steam Deck halbwegs läuft. Beziehungsweise ist, glaube ich, momentan gar nicht geplant, dass sie es irgendwie optimieren, weil das musst du ja, glaube ich, zumindest auf eine gewisse Art und Weise optimieren, dass es überhaupt...
Ja, vielleicht machen sie es aber später. Das kann schon sein.
Und ich hoffe halt wirklich auf einen Konsolen-Release. Weil das Spiel macht mich schon extrem an. Also das.
Ich bin überhaupt nicht im Bilde. Ist es ein reines Multiplayer-Game?
Nein, es ist so ein Open-World-Survival-Crafting. Okay. BVE, Open World Survival Crafting. Es ist ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich mit Fallout 76, schätze ich mal. Also du wirst es zu mehr oder alleine spielen können. Mhm. Und es ist halt wirklich mit Schwerpunkt auf die Realms. Also du kannst so verschiedene Realitäten betreten, indem du verschiedene Karten kombinierst. Und ich glaube, es gibt über 3000 verschiedene Realitäten, die du betreten kannst. Und eben mit schwerem Schwerpunkt auf Crafting und Survival. Und ja, das spricht mir halt sehr an. Und vor allem auch das Gaslamp Fantasy, das viktorianische arkane Setting, das taugt mir halt auch voll. Ne?
Wie gesagt, also. Aber da stehe ich ja nicht so sehr ein, ich steige am wieder und dann taugt es ja nicht.
Doch. So wie bei Starfield. Starfield, ja, Starfield bei mir ganz eine komische Wunde verursacht. Hey.
Du hast Atomic Heart einmal angefangen?
Nein.
Nein? Hm, komisch.
Das wäre, glaube ich, auch meins, gell? Ist immer noch im Game Pass, gell?
Glaub schon, ne? Kannst du mal machen. Aber das hätte Ida jetzt vorgeschlagen, also machst du es nicht natürlich.
Bei mich ist jetzt nicht da, aber Marco, du hörst jetzt die News, du kriegst jetzt mit. Ich glaube, ich habe Fallout 76, habe ich glaube ich ziemlich gesehen, glaube ich.
Das glaube ich nicht.
Es fängt an.
Ich glaube, dass da irgendwas neu kommt und dann bist du wieder drin.
Ja, es ist jetzt ja was Neues gekommen. Gerade vor kurzem ist der Atlantic City, das Atlantic City Update und das ist halt auch.
Hast du gesehen?
Es ist halt mittlerweile echt nur noch, sagt man, Pflichterfüllung. Jeden Tag um 6 Uhr mal ab da einsteigen und dann Legendaries verkaufen. Und ja, wie gesagt, also im April kommt ja auch Fallout London raus, der neue Mod von Fallout 4, der ja mittlerweile auch die Größe von einem. Also ist, glaube ich, mittlerweile größer wie Fallout 4, glaube ich, vom Umfang her.
Okay.
Mit Voice Acting und allem drum und dran. Bin ja auch schon gespannt, freue mich auch schon drauf. Ja,
ja, dann kannst du gleichzeitig mit der Serie konsumieren.
Fallout London wird sogar ziemlich sicher auf dem Steam Deck funktionieren und wahrscheinlich auch ziemlich sicher sehr gut, weil das ja komplett auf Fallout 4 basiert und Fallout 4 ist ja optimiert für Steam Deck. Also habe ich da auch mal keine Probleme. Aber was Nightingale angeht, ja, da hoffe ich echt schwafen. Auf dem,
ja, aber jetzt hau nochmal raus alles Fallout-mäßige. Wann kommt die Serie dann jetzt noch?
Hey, ich habe mir bei der Serie mich komplett rausgeklinkt. Ich habe keine Trailer mehr geschaut, ich habe keine Screenshots mehr geschaut. Die Serie kommt, glaube ich, im April raus, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Okay.
Und ich weiß aber auch nicht, ob sie binge-mäßig komplett in die erste Season einfach gelauncht wird. Oder, aber das ist, glaube ich, auf Amazon Standard, oder?
Na, da tun sie schon auch oft wöchentlich.
Die machen keine wöchentlichen Veröffentlichungen, oder?
Doch, doch. Schon. The Boys, also die Spin-off-Serie von The Boys, die war wöchentlich.
Ah, okay.
Veröffentlicht.
Ich sehe gerade Startdatum 12. April mit 8 Folgen auf der Staffel 1. Ich sehe jetzt aber nicht, ob sie.
Ja, okay.
Ob sie eins, also nacheinander veröffentlicht werden. Das, was ich gesehen habe, hey, das macht mich ganz kirre. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Hey. Die Power Armors, hey, wie die ausschauen, das ist ja so geil.
Ja, hoffentlich erwartest du und startest nicht selber die Apokalypse. Das ist,
oh Gott.
Erleben kannst du.
Ja, das, ja, und dann haben wir noch ein großes Gaming-Thema. Ich habe da vor kurzem, kurz vor der Aufnahme, habe ich dann noch den Trailer geschickt von Indiana Jones and the Great Circle. Ich habe noch nicht gewusst, ob du das schon gesehen hast.
Wir haben ja schon drüber geredet, Anti.
Im Podcast?
Nein, aber privat. Podcast
nicht, aber privat, okay. Ja, also, es ist vor kurzem der Trailer rausgekommen. Vor 4 Wochen. Vom neuen Indiana Jones-Spiel von Machine Games, von Bethesda Softworks. Das waren die Macher von die letzten 3 Wolfenstein-Teile.
Mhm.
Genau. Die der Marco und ich gespielt haben, Coop und begeistert waren, oder?
Ja, und weißt du, was die noch gemacht haben, was sogar noch neuer ist? Die haben bei dem Quake 2 Remaster eine komplette Kampagne noch dazu gemacht. Und die ist auch voll gut. Ist zwar komplett was anderes, also normal erwarte ich von Machine Games, dass halt die voll gute Charaktere haben, dass das alles voll gut geschrieben ist, die Dialoge und alles. Das ist da jetzt nicht, aber das Level-Design ist halt Quake-mäßig. Da kommt jetzt nichts zu. Bei dem neuen.
Ja. Was lässt dich das hoffen fürs Spiel?
Boah, ich meine, das für Quake kann sein, dass das so ein kleines Team nebenher gemacht hat. Also, das muss jetzt nicht irgendwie Auswirkungen auf das Indiana Jones Spiel haben. Aber für das Indiana Jones Spiel erwarte ich mir halt genau das Machine Games mäßige. Ein Charakter ist halt voll interessant, wenn die den irgendwie machen. Und ja, ein Indie, den kennt man schon, aber jeder Charakter, den man im Trailer sieht, denke ich mal, ja, der hat sich der ist ein bisschen tiefgründiger, als man jetzt auf den ersten Blick meint.
Ich finde, dass sie vor allem die Bösewichte sehr an die alten Bösewichte von den ersten drei Filmen angelehnt haben. Vor allem den Nazi da mit der gebrochenen Nase, den man sieht. Mhm. Es wird in der Ego-Perspektive gespielt, was zuerst genau. Ein bisschen befremdlich für mich war, vor allem, wo ich gesehen habe, wie die Beitsche ausschaut, aber ich glaube, dass sie einfach extrem viel Erfahrung haben bei Machine Games mit Ego,
First Person Spielen.
Es schaut echt super Indiana Jonesig aus. Also ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, boah, das ist ja...
Und der, was spricht, der Troy Baker, der so ziemlich bei jedem Videospiel, jetzt sage ich mal, das ein bisschen bekannter ist, dabei ist, der macht es so gut nach, finde ich, in Harrison Ford. Also teilweise meint man, oh, das ist schon so eine alte Aufnahme gefunden oder so.
Das, gut. Der hat ja auch bei Uncharted in...
Da spielt, spricht er im Bruder vom Drake.
Also spielt er nicht sein Sidekick? Troy Baker. Spricht er nicht in wie heißt der Ältere?
Sully, nein.
Ja, nicht da? Ah, okay, nein. Irgendwann, der spricht in Sully. Ah, okay.
Aber zum Beispiel in Bioshock Infinite ist er der Hauptcharakter, der, wie heißt der? Booker? Mhm.
Booker
David. In Last of Us spricht er in Joel.
Ja, stimmt. Genau, das.
Also der ist echt ziemlich, der hat's drauf, ja. Troy Baker.
Der Harrison Ford hat ja die Rolle des Indiana Jones mit dem letzten Film komplett hinter sich lassen, deswegen spricht ihn auch jetzt im Englischen jemand anderer. Was schade ist, dass sie im Deutschen auch die Original-Synchronstimme nicht gekriegt haben. Da macht es auch jemand anderer. Ich weiß jetzt nicht, wer genau, aber ich finde, er ist ziemlich nah dran. Auch. Hast du die Deutsche, okay. Den deutschen Trailer gesehen?
Nein, ich habe nur den Englischen gesehen.
Ja, also man hört schon, dass es nicht der originale Indie-Sprecher, der Indiana Harris, Indiane, der originale Indiane Original Jones Sprecher ist, aber er macht es auch voll gut. Natürlich wird sich jetzt im Internet schon wieder aufgeregt, hey, wieso macht das nicht der Sprecher, aber
ja,
also ich finde, da gibt es jetzt nichts zu mäkeln, der macht das auch gut, zumindest was man aus dem Trailer sieht. Ja, es gibt noch keinen richtigen Release-Date, wenn man googelt, dann kriegt man noch raus, ja, 2024 erscheint es, ich glaube es noch nicht ganz, ehrlich gesagt, oder? Ich meine jetzt.
Boah, ich glaube, dass das nochmal verschoben wird.
Ja, also der Trailer schaut, da sieht man schon ziemlich viel Gameplay, aber wer weiß, ob das wirklich Gameplay ist. Ja. Und andererseits, Bethesda, die sind jetzt eigentlich schon immer ganz zuverlässig, oder? Fast schon wie Rockstar, hätte ich gesagt.
Ja. Ja, wobei Starfield hat schon auch ein paar Verschiebungen
gehabt. Ah, ja, okay, stimmt. Ja. Und was neu ist, da ist ja jetzt zu Microsoft gehört, wird es ein reiner Windows- und Xbox-Release. Momentan noch keine Ankündigung für die PlayStation, aber wir haben jetzt ja gesehen, dass das nichts heißen muss, dass Exklusivtitel auch auf die PS5 kommen
von der Xbox. Ja, da war jetzt gerade der Podcast mit dem, wie heißt der Chef von Microsoft? Phil Spencer.
Ja,
Der hat gesagt, er hat jetzt die Titel nicht genannt, aber irgendwie zwei Service-Games oder Live-Service-Games plus zwei andere Xbox-Games kommen anscheinend für PlayStation. Und die Leute, glaube ich, schätzen, dass es Sea of Thieves ist. Starfield, das Hi-Fi oder? Rush, glaube ich, haben sie gesagt. Was hast du gemeint?
Starfield, oder?
Ich glaube, Starfield haben sie gesagt, nein. Noch.
Ist das, weil das hat ein Gerücht gegeben zumindest.
Ja, das hat es gegeben, das Gerücht, aber ich glaube, es sind ältere Sachen, die zuerst kommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ja, das kann in Zukunft kann dann andere Sachen auch noch kommen, aber so viel weiß man mal, dass es vier Games sein. Und eben Indiana Jones, sagen sie, ist nicht dabei.
Ja. Was mich auch gewundert hat, ist, das habe ich eigentlich nicht gewusst, bis ich ein Steam Deck gehabt habe, dass ziemlich viele PS5-Titel auch auf Steam sind, nach einer gewissen Zeit.
Genau, also jetzt die halt Spider-Man-Games und God of War,
genau, Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, genau. Ja.
Ja, das macht nicht schon länger.
Gut, nachher, was haben wir noch? Ich hätte noch was zu den Streaming-Diensten gepasst hätte, und zwar hat mir der Christoph vor kurzem einen Screenshot geschickt mit dem WWE Raw und dem Netflix-Logo. Und es kommt raus, dass Raw auf Netflix kommen wird, und zwar 2025. Allerdings weiß man, glaube ich, noch nicht, ob es in Deutschland sein wird.
2025 erst?
Ja. Und das finde ich schon ziemlich krasse News, weil die haben ja immer noch das WWE Network als Streamingdienst, wo man für, ich glaube, 10, 15 Dollar alle WWE-Inhalte kriegen kann.
Genau. Was ich eigentlich einen guten Deal finde, wenn man auf Wrestling steht. Also.
Auf alle Fälle, weil da gibt es einiges, auf das man zurückgreifen kann. Also ich weiß nicht, wie viel, 40 Jahre WrestleMania oder was, glaube ich, mittlerweile.
Ach, das, ja, wird stimmen, ja.
Oder mehr sogar vielleicht. Ganzen SummerSlams, Royal Rumbles, ja, und halt generell die ganzen wöchentlichen Programme. Wir haben die beiden Markenkursen, die sich gegenseitig immer ein bisschen sozusagen interne, also Raw und
SmackDown.
SmackDown, war, genau. Aber SmackDown gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder?
Ich glaube nicht, weil ich bin ja auch nicht mehr ganz im Bilde, was da jetzt aktuell ist. Was aber ja, deswegen wundert es mich, weil du gesagt hast Raw, aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was noch aktuell ausgestrahlt wird, oder so ein wöchentliches Ding ist das, oder?
Ja, es gibt ganz viele, also auf dem Network kriegst du sicher mehr, aber was du im Cable in die Staaten siehst, ist wahrscheinlich Raw das Einzige noch, glaube ich.
Ja, wobei es gibt ja eine zweite Wrestling-Liga, das AWE heißt, oder?
Ist das mit den Bodybuilder? Nein, das gibt es nicht mehr, gell?
Nein. Ich glaube, es heißt AWE Wrestling, oder?
Gehört das auch zu WWE?
Nein, eben, das ist was Eigenes. All Elite Wrestling, wo halt manche hingewechselt haben, das halt irgendwie keinen Stellenwert hat bei uns. Ich glaube, die meisten kennen das nicht, wenn sie nicht schon Wrestling-Fans sind. Da gibt es halt nur WWE. Okay. Das war's für die meisten.
World Championship Wrestling gibt es gar nicht mehr. Das ist komplett in der WWE aufgegangen, oder?
Genau, die waren einmal getrennt. Und ist auch schon ewig her, oder? Dass die aufgekauft worden sind.
Ich weiß, dass sie noch mit New World Order hat es mal so eine Storyline gegeben, dass eine Gruppe von einer Liga die andere irgendwie zerstören wollte von innen, oder?
Ja, da ist da Hollywood Hogan.
Ja, Hollywood Hogan, genau. Ja. Aber es ist, ist schon 20 Jahre her, also das.
Ja, aber du könntest das ja alles nachlesen in deine alten Limits, oder?
Hey, ich habe alte World Wrestling Federation Magazine noch. Aber die sind so alt, das war vor dem Takeover. Ja. Die sind zwischen 92 und 96, glaube ich, sind die Ausgaben. Ich habe die nämlich einmal ins mitgebracht, jeweils. Das ist jetzt daheim.
Ja, kann mich schon erinnern.
Ja. In die Limits kann man das auch nachlesen, aber ich habe auch die Wrestling-Magazine noch von früher. Was ich leider nicht habe, Anfang 2023 ist das so ein Meme die Runde gegangen, dass der World Wrestling Federation Kalender von 1993 jetzt wieder verwendet werden kann. Und ich habe dann geschaut, ob ich den irgendwo kriege auf Ebay, weil halt 1993 den komplett gleichen Kalender hat wie 2023. Aber habe ich leider nicht gekriegt. Kann mich aber erinnern, dass ich den in der Hand gehabt habe, einmal in der Hauptschule oder so.
Ja, Wrestling auf Netflix, ja. Aber ich habe vorher eben, dass es ein bisschen spät ist, also ich gedacht, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, oder? Gleich das auf Netflix bringen.
Wieso jetzt gleich?
Ja, aber ich meine, die Ankündigung ist halt, bis zum, dass es es gibt, ist jetzt halt früh. Und das neue Jahr dauert, hä?
Ja, stimmt. Für einen Streamingdienst ist das ein bisschen eine seltsame Ankündigung. Ich frage mich ja, wer da dahinter war, ob da Netflix oder die WWE dahinter waren, das rauszuhauen.
Generell. Oder war das, weil der Vince McMahon jetzt gerade Probleme hat?
Boah, der hat.
Also ich sagen, oh, jetzt hauen wir schnell News aus.
Ja, es ist ja so ein Trottel, hey. Ich weiß nicht, weil der meint vermutlich, dass der Trump der Präsident wird, und dann wird er sein persönlicher Fitnesscoach oder sein
Ja, und wird
persönlicher,
begnadigt natürlich für alles, ja.
ja, Chief of, weiß ich nicht, Harassment oder
Chief
so.
of Harassment. Wow, das macht er.
Das ist furchtbar, ja, das ist eine Katastrophe. Gut, habe ich noch was?
Wir haben
Marco, wie schaut
jetzt,
es bei dir aus?
ich hätte jetzt noch einmal die Runde gemacht, zurück zu Always Sunny in Philadelphia, weil auch ein Wrestler ja bei Always Sunny in Philadelphia einen Gastauftritt hat.
Oh ja.
Rowdy Roddy Piper
Gott hab ihn
spielt
selig.
einen, genau, der ist gestorben vor 5 Jahren, wie lange ist er? Schon Zeit lang. Und da spielt mal, wie heißt der Charakter?
Mad Dog? Na. The
Na,
Maniac.
der Maniac, ja.
Genau.
Hey, und das ist, ich glaube, er kommt gleich in 3 Folgen vor, aber ey, der ist so gut da. Zuerst, wo er halt für ihr Wrestling-Match angeheuert wird. Und dann, bevor er überhaupt wrestlen kann, einfach abgeführt wird und verhaftet wird.
Was hat er da im Auto? Da hat er
Ja,
so
alles,
Kübel.
der lebt halt auch im Auto.
Er hat so Kübel mit Erbsen im Auto, oder was? Er hat so
Ja,
riesige
ich
Kübel
weiß nicht
mit
mehr, was er
irgendwas
alles
rein.
hat. Und dann später machen sie ja so Pyramid Scheme, wo er dann wieder dabei ist, mit so Timeshare
Ja.
Bungalows oder irgendwas, ja.
Wo
Das ist
er
auch so
dann
geil.
der Beste ist, das Keimer von allen Wörtern am
Ja,
Ende. Das ist.
weil er einfach bei ihnen einzieht, so er meint, ja, jetzt wohne ich halt bei euch, ja.
Er ist wirklich gut, ja. Das ist wirklich
Und das, glaube
saugut.
ich, war auch schon die letzte Folge, also ist echt schon lange her, ja. Der Rowdy Roddy Piper. Hast du ihn als Wrestler wahrgenommen? Also, ich meine, er hat den Schotten oder halt mit dem Schottenrock.
Ich habe den wahrgenommen, ja, als
Aber ich glaube, das ist
Rowdy
fast so
Roddy
ein bisschen zu
Piper.
früh, der ist dann gleich mal weg gewesen, kommt mir vor.
Das war, glaube ich, schon sein Comeback. Also der Charakter von dem Schotten war, glaube ich, schon sein zweiter Frühling. Ich glaube, dass der vorher war, ja, andere. Der hat noch eine relativ frühe Wrestling-Karriere gehabt und hat ja dann den Film vom Carpenter gemacht.
Ich wollte jetzt gerade auf den Film zu sprechen kommen, They Live.
Der Liv, genau.
Was die geile Szene geben, wo sie da unter Anführungszeichen wrestlen in so einer Gasse, wo der eine, der Karl, ist es, nein, nicht der Karl Winslow, der Jungs, ah.
Ist auch ein Wrestler gewesen, oder?
Na, das ist der, boah, fällt der Name nicht ein. Bei Community spielt er auch später mit.
Ah,
Hilf mir.
der Keith David.
Der Keith David, ja.
Ja, genau.
Und die zwei kämpfen halt in so einer
Ja.
Gasse und es geht leid darum, dass der Keith David nicht die Sonnenbrillen aufsetzen will
Ja.
und sägen will. Ah, das ist so gut, hä?
Hey, das ist eine von den besten Filmschlägereien. Weil
Das ist echt gut, hä?
sie wresteln ja nicht. Das ist ja so eine Gassenschlägerei auch.
Ja.
So Streetfight.
Und es geht so lang. Man meint, jedem anderen Film wäre nach einer Minute schon vorbei gewesen, aber das geht so lang in dem Film.
Also sagen wir
Ist
mal
einfach
so,
geil.
hey, im echten Leben ist es, glaube ich, nicht zum Aushalten. Also ich glaube, du kannst nicht einmal ein Viertel von die Prügel einstecken, hey. Das ist echt der Wahnsinn, wie die sich aufs Maul hauen. Es gibt einen Boxkampf. Ich habe mal einen Boxkampf gesehen aus den späten 90er Jahren, wo zwei Boxer so boxen. Also die haben null Deckung. Die strömen einfach aufeinander los und schlagen sich in die Schnauze. So ein sehr großer Asiate und ein sehr großer Amerikaner. Und das hat mir, wo ich das gesehen habe, wie die sich verdreschen, wie die sich quasi das Ungeschützte. Also die linke Hand tun sie so beim Gegner ums Knacken und mit der rechten Hand schlagen sie sich gegenseitig ins Maul. Und da habe ich an den Kampf denken müssen von Deliv.
Ah, das ist ein guter Film.
Gedacht.
Ich habe das ja nicht gewusst, zum Beispiel die ganzen Sprüche, was der Duke Nukem ablässt, sind ja von Daylif einfach. I'm here to so kick ass and chew bubblegum and I'm all out of gum.
Ja, genau. Genau. Der hat ein extrem kleines Budget gehabt. Rate mal, wie viel der Film gekostet hat.
Ich weiß es nicht, aber man merkt schon ein bisschen. Also.
Ist 1988 rauskommen, vom John Carpenter Regie geführt. Der hat damals, glaube ich, schon ein bisschen ein bisschen einen Namen gehabt hat in Hollywood oder zumindest in Europa und hat ein Budget gehabt von 3 Millionen Dollar.
Wow, okay, hätte ich sogar weniger gemeint, aber das ist doch eh schon ordentlich, oder nicht?
Ja, 3 Millionen, das ist nicht viel. Das ist für einen abendfüllenden Spielfilm.
Ja, aber das, ich schaue es jetzt auch gerade an, der hat halt mehr eingespielt, als kostet hat.
Ja, wesentlich.
Ich glaube, die typischen Carpenter-Filme sind eh andersrum, oder?
Wüsste ich jetzt nicht, aber das glaube ich nicht, oder? Der hat ja
zum Beispiel. Ja, aber so zum Beispiel. Also mir kommt vor, das sind die typischen Filme von Carpenter, sein ja, Conny geht im Kino und dann plötzlich sind es Kultfilme. So.
Naja, aber Halloween jetzt zum Beispiel.
Ja, aber Big Trouble in Little China und Escape from L.A. und New York.
War das so Kassengift?
Boah, steht das da? Kann ich das schnell googeln?
Ich sehe jetzt da gerade bei Halloween 1 zum Beispiel hat und das nenne ich mal einen Erfolg. Hey. Du musst dir das vorstellen, 78 hat der Budget gehabt für 325.000 Dollar. Das ist ungefähr das Catering von Pulp Fiction gewesen, glaube ich. Und hat eingespielt 70 Millionen US-Dollar. Also der hat das ist 200-fache eingespielt von dem, was er kostet hat.
Ja. Das ist schon schlecht, eben, hey. Big Trouble in Little China ist halt mit Verlust Budget 25 Millionen, Box Office 11 Millionen.
25, ja, Big Trouble in Little China war eine Mod-Produktion, gell?
Ja.
Ich habe damals in einzigen Film vom, oder einer von, nicht der einzige, aber einer von den wenigen Filmen, die ich vom Carpenter im Kino gesehen habe, waren John Carpenter's Vampires. Der war, glaube ich, auch ziemlich ein Misserfolg.
Ich habe den ganz gut gefunden, aber eigentlich muss ich sagen.
Ich habe den auch ganz gut gefunden, vor allem, weil der Ding mitgespielt hat, John Bon Jovi. Oder?
Na, was?
Da nicht der John Bon Jovi mitgespielt.
Da ist schon wieder das sein. Das war. Könnte sein. Als was? Als Vampir?
Ich glaube, da ist mir. Na, was war denn das für ein Film? Oder? Nein, da ist mir. Das ist ein Blödsinn, glaube ich.
Du meinst ein Musikvideo vom John Bon Jovi?
Nein,
wie Vampires.
Es gibt einen Vampirfilm, wo der John Bon Jovi mitspielt. Aber ich habe immer gemeint, das ist Vampires, aber es stimmt nicht. James Woods hat mitgespielt in der Hauptrolle.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass der ziemlich blutig war.
Ja, ziemlich gory. Ja. Hat 20 Millionen gekostet und 20,3 Millionen eingespielt. Was, glaube ich, als ziemlicher Misserfolg gilt.
Ja.
Wenn du.
Vampires Los Muertos. Ist da John Bon Jovi dabei?
Okay.
Das ist vielleicht der Nachfolger, der Spanische.
Vielleicht der Nachfolger. Spanische Nachfolger. Ja, ich habe ganz vergessen, es gibt ja einen Film von John Carpenter und zwar Ghosts of Mars und holy shit, hey, habe ich vergessen, hey, was das für ein Schrottfilm war. War aber noch nicht...
War aber gar nichts, hey.
Ghosts of Mars, ja, der war...
2001, ja.
Okay. Ja, der war nix, hey. Wie hat denn der Film geheißen mit dem John Travolta?
Ja, da hat es auch so einen Mars-Film gegeben, ja.
Ist aber nicht der Film, oder?
Na, Battlefield Earth. War schön.
Ja, kann sein. Ich weiß jetzt nicht mehr.
Der hat war auch... Mars-Zone ist like Battlefield Earth. Ja, John Travolta.
Battlefield Earth, okay. Ja, der war auch Katastrophe. Das war so Scientology. Science-Fiction-Film. Ah, yeah. Gut. Marco, hast du noch was?
Na, ich habe nichts mehr.
Dann mehr
Anekdoten.
Ich finde, wir haben das gut gemacht.
Einmal haben wir so eine kurze Stille gehabt, gell? Unbehagliche.
So dead air.
Ich lasse es rein, so wie es ist.
Ja, sicher. Das ist, wir schneiden nichts. Ich werde ab und zu gefragt, ob wir viel schneiden und ich sage immer, ja, ungefähr 90%. Ungefähr 90% landen am
Schluss. Achso, irgendwann schneiden wir weg, weil es
ja, eben.
So
lustig ist. Ja, 90% schneiden wir weg. Also die Aufnahmen, der Podcast-Aufnahme dauert ungefähr 7 bis 8 Stunden.
Mhm.
Und die richtig guten Sachen kondensieren wir dann zusammen.
Ja, also das, was es heute sind, schon die richtig guten Sachen. Denkt mal drüber nach.
Genau.
Ja.
Wir haben einmal aus Versehen eine Klopause reinlassen. Hey. Kannst du dich erinnern?
Das war es ja noch, ja. Wenn du eine Nachricht kriegst, dann... hey, soll das so sein? Wir hätten eigentlich sagen sollen, ja, das gehört so.
Da hat mir der Christoph Shoutout, Grüße gehen raus, einer von unseren treuesten Hörern, der immer mit seiner kleinen Tochter unseren Podcast horcht. Also der quasi bringt das schon in die nächste Generation. Und der hat mir dann angerufen und gesagt, hey, ziemlich bolder Move, hey, das ist die Pinkelbasen sein lässt. Das passiert uns jetzt natürlich nicht mehr.
Ich muss dazu sagen, da war noch nicht die zuständig fürs Schneiden.
Und das war noch, wo wir 2 Stunden lange Folgen aufgenommen haben.
Wow, das war was, da hat es eine Pause gebraucht, ja.
Da haben wir vor alle 2 Wochen veröffentlicht, aber dafür einen 2 Stunden langen Vorgeplänkel und dann.
Ja, stell dir mal vor, wie lange es da braucht hätte bis Folge 100.
Puh, schießt
jetzt bald. Und jetzt bald, sind wir schon fast da.
Da müssen wir uns noch was überlegen.
Oh je. Lassen wir es einfach raus.
Machen wir 99 und dann 101.
Ja.
Ja.
Das ist lustig.
Gut. Ja. Das soll es gewesen sein. Marco, es hat mir sau viel Spaß gemacht. Ich wünsche ganz viele gute Besserungsgrüße an unseren kranken Executive Producer, an den Michi. Hoffentlich geht es ihm bald besser. Momentan liegen ja wirklich, das halbe Land liegt da nieder mit Grippe, Fieber,
Husten, genau.
Brechdurchfall.
Gute Besserung an alle, die krank sein. Nicht nur unser Michi.
Genau, gute Besserung an alle. Habt's.
Besonders ganz, du, der das gerade hörst.
Ja, genau.
Oder die, das gerade hört.
Und du
bist besonders gemeint.
Ja. Wenn du gerade im Bett liegst und Bronchostops saufst, besonders du jetzt gerade. Ja. Habt eine schöne Woche, wenn es krank seid und wenn es gesund seid. Man kann sich ja die Zeit so schön wie möglich machen. Habt ganz viel Spaß mit dem Podcast und bis nächste Woche. Und ich sage Tschüss.
Ja, und bleibt cool und gesund. Das letztes Mal der Jörg Lang eingeführt hat, bleibt gesund. Kann man ja auch immer sagen, ne?
Stimmt.
Bleibt es
kund.
Bleibt es kund.
Bleibt es Xul.
Passt. Ciao.
Tschüss.